Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Platz für eine Nische jetzt. Gerade startet hier in den Kinos in Deutschland ein Dokumentarfilm, der auf ein Musikgenre schaut, bei dem viele jetzt nicht an Hochkultur denken, ja, aber gleich erfahren werden, wie viel da gesellschaftlich drinsteckt. Es geht um Thrash Metal. Total Thrash heißt der Film. Heute Abend läuft er zum Beispiel in Münster, weitere Städte folgen. Der Film schaut auf Metal vor allem im Ruhrgebiet, aber auch in der DDR. Und jemand, der zu diesem Thema forscht, am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, ist Dr. Nikolai Okunjew. Herr Okunjew, um mal gleich eine Lanze zu brechen. Das ist Forschung in der Nische. Aber Nische heißt ja nicht, dass das Thema und die Ereignisse irrelevant sind. Warum ist Metal mehr als ein Musikgenre?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass viele Genres, die in der Nachkriegszeit populäre Musik konstituieren, dazu beitragen, dass Leute Identitäten konstruieren können oder sich neues Selbst konstruieren können. Das ist eine Zeit lang, meistens in der Jugendphase, eine sehr intensive Sache. Aber wenn die Leute dann weiterleben, bleibt das Teil des Selbstbildes, der Selbstkonstruktion und hat durchaus Einfluss auch auf größere gesellschaftliche Entwicklungen.
Und die Metal-Szene jetzt konkret, was hat das mit Gesellschaftskultur, mit Selbstbildnissen zu tun? Warum ist das auch für Zeithistoriker interessant?
Also was ich an der Doku auch besonders interessant fand, war, dass man quasi einen Übergang sieht zwischen einer proletarischen, klassischen Arbeitergesellschaft, das sind vor allen Dingen die Elternhäuser der Leute, die da interviewt werden, und dann die Notwendigkeit im Zuge eines Deindustrialisierungsprozesses, sich irgendwie neu zu erfinden. Und diese Leute umgeben sich zwar dann weiterhin mit diesen ganzen alten Insignia der Arbeiterwelt, der Kumpelkultur, aber sind eigentlich schon Kreativarbeiter, also irgendwie selbst angestellte Musiker, die eben wie die ganze Region des Ruhrgebiets sich irgendwie neu erfinden musste in der Zeit. Und das sozusagen kann man an so kleinen Szenen, relativ kleinen Szenen wie der Heavy-Metal-Szene eben ganz gut beobachten.
Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, was da passiert ist im der BRD und DDR der 1980er Jahre. Vielleicht noch eine Begriffsdefinition. In dem Dokumentarfilm geht es ja um Thrash Metal. Das hat aber nichts mit Trash, also mit Abfall zu tun, sondern womit?
Mit der Art und Weise, das Schlagzeug zu spielen im Prinzip. Also das halt zu thrashen, zu verprügeln, zu kloppen. Das ist im Prinzip klassischer Heavy Metal der späten 70er Jahre, der so eine ordentliche Dosis Hardcore-Punk reinbekommt und eben am Übergang von so hardrockigen Genres zu extremeren Genres, die dann auch wirklich nicht mehr im Radio laufen können, steht.
Und dann haben Sie ja schon erklärt, in dem Film geht es auch vor allem um das Ruhrgebiet und dass die da zum Beispiel zu den Bands gehörten, deren Eltern eben oft aus dem Arbeitermilieu kamen, Kinder von Bergleuten auch, das war dann nicht nur Thrash, sondern auch ein Crash, oder?
Genau, das ist diese Zeit, wie wir Zeithistoriker sagen, nach dem Boom. Also das Wirtschaftswachstum kommt zum Erliegen und das setzen eben diese großen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse ein in den späten 70ern, in den frühen 80ern, die eigentlich mehr oder weniger noch bis heute andauern, die aber in so Hochindustrieregionen wie dem Ruhrgebiet vor allen Dingen einen massiven gesellschaftlichen Wandel produzierten.
Und was hieß das jetzt mit Blick auf die Metal-Szene? Was passierte da? Können Sie das mal schildern?
Also man kann das im Großen und man kann das im Kleinen machen. Ne? Das eine ist, dass ganz konkret die Orte, die Zechen, da wo früher wirklich gearbeitet wurde, dass diese Orte jetzt leer stehen und die Frage aufkommt, was machen wir denn damit? Gleichzeitig gibt es eine aufkommende Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit und diese Jugendlichen, die davon auch betroffen sind, die gehen eben zurück in diese Zechen, aber arbeiten dort nicht mehr im Sinne von ihren Eltern. Also die holen da keine Erze oder Kohle mehr aus der Erde, sondern die proben dort und machen dort Partys und erfinden sich irgendwie eben neu als diese Form von Kreativarbeiter, die wir so im späten 20. Jahrhundert, im frühen 21. Jahrhundert als das mehr oder weniger Idealbild des Selbstunternehmers irgendwie kennen. Und das kann man massiv bei den Leuten, die in diesem Film auftauchen, beobachten.
Und war das wirklich diese Härte bei den Menschen da oder war die Härte begrenzte die sich auf die Musik und quasi diese Symbolik und das Abgrenzen?
Na, in der Kultur ist es so, dass in dieser Metal-Kultur, dass dieser Zusammenhang immer hergestellt wird. Man sagt immer, wir arbeiten hart und wir kommen aus einer roughen Gegend und deswegen ziehen wir uns ähnlich an. Ob das stimmt, müsste man mal genauer gucken. Also wie ich gerade gesagt habe, die Musiker, die da eine Rolle spielen, haben maximal eine kurze Zeit tatsächlich unter Tage gearbeitet. Aber sie kennen halt diese Arbeitsrealitäten über ihre Eltern und über ältere Generationen. Und das Spannende ist sozusagen, dass in dem Augenblick, wo diese Arbeiterkultur des Ruhrgebiets, wo die verschwindet, eine Kultur hochkommt, eben diese Thrash-Metal-Kultur, die die Insignien und die Werte dieser verschwindenden Kultur irgendwie konserviert und weiterträgt. Das wird in dem Film auch ganz gut eingefangen. Es fängt an mit dem Steigerlied in der Akustikversion, wie es gesungen wird, und schließt mit dem Steigerlied, aber diesmal, ich glaube in Essen oder in Dortmund, gespielt von der Thrash-Metal-Band, die das halt covert, mit elektrischen Gitarren. Also man sieht so die Transformation von kulturellen Symbolen ins 21. Jahrhundert.
Eine Verbindung, die, glaube ich, vielen bisher gar nicht so klar war. Und für mich jetzt auch als Ruhrgebietskind, was wirklich Neues ist. Dann, was vielen Westdeutschen, glaube ich, nach wie vor oft nicht klar ist. Musiktrends, die gab es ja in viele Richtungen auch in der DDR, nicht jetzt nur bei den großen Genres. Was war da jetzt hier mit Blick auf Metal der Unterschied zur BRD?
Also der größte Unterschied ist der Mangel. Die DDR ist abgeschnitten von westlichen Konzertmärkten, die Bands aus dem Westen, also keine Tour dort. Man kommt nicht so leicht an die wirklich wichtigen Metal-Magazine und auch an so T-Shirts und so kommt man nicht ohne weiteres. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Löchern im eisernen Vorhang. Hier spielt das Radio eine ganz große Rolle. Im Film wurde auch das britische Truppenradio BFBS interviewt, das sowohl im Ruhrgebiet als auch in der DDR einen wirklich großen Impact auf die Heavy-Metal-Kultur hatte.
Wie groß war denn die Metal-Szene in der DDR? Ganz wenige versprengte Menschen oder war das wirklich was Größeres?
Also die Zahlen sind natürlich irgendwie schwer zu schätzen, aber ich würde relativ mutig behaupten, dass das die größte musikalische Subkultur der späten 80er Jahre war. Also wir können, denke ich, mit so 3-5% aller Jugendlichen in der DDR rechnen, die sich dem angehörig fühlten. Das klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man überlegt, dass 90% der Jugendlichen überhaupt nicht subkulturell organisiert waren, ist das eine relativ große Gruppe. Um das zu veranschaulichen, kann man, glaube ich, denken, dass in jeder Klasse, in jeder Schulklasse ein Heavy-Metal-Fan war, und zwar in der gesamten DDR, also über die gesamte Fläche.
Und wie viel wurde da erlaubt? Wie viel freier oder verbotener war das vielleicht auch im Vergleich zu anderen Musikgenres?
Also die Heavy-Metal-Fans in der DDR haben sich eben im Arbeitsalltag und bei der NVA relativ gut integriert. Also sie strebten eben nicht diesen kompletten Ausstieg aus der DDR-Gesellschaft an, vielleicht anders als die Punks, vielleicht auch anders als die Skinheads oder die Goths. Man hat sozusagen die grundsätzlichen Anforderungen, die an einen Jugendlichen gestellt wurde, erfüllt. Aber der Deal, den man dann eben implizit machte, so eine Art Gesellschaftsvertrag, war eben, naja, wir machen das alles mit, aber nach Feierabend wollen wir machen, was wir wollen. Also da wollen wir Heavy-Metal-Konzerte besuchen, da wollen wir ausrasten, da wollen wir feiern. Und hier hängt es dann eben davon ab, in der späten DDR, wie viel der lokale Polizist, die lokale SED-Kreisleitung zulässt. Das ist regional sehr unterschiedlich. Im thüringischen Raum ging extrem viel. In Berlin ging immer mehr als anderswo. In Leipzig zum Beispiel gab es nicht so viele Freiräume. Dort musste man eher aufs Land außerhalb von der Großstadt ausweichen.
Neue Platten zum Beispiel, das haben Sie auch schon erwähnt. Das war aber trotzdem schwierig. Die gab es ja trotzdem nicht offiziell zu kaufen. Im neuen Dokumentarfilm geht es da auch um eine Plattenmafia. Was heißt das? Was lief da ab?
Genau, das ist ja in dem Film so ein bisschen mit einem Schmunzeln gesagt. Aber im Prinzip gibt es auch da wieder Löcher im eisernen Vorhang. Ein großes Loch ist West-Berlin und überhaupt Westdeutschland. Das heißt, die Großeltern dieser jugendlichen Heavy-Metal-Fans, die können unter Umständen schon nach Westdeutschland reisen. Und die bringen von dort massenhaft Platten mit. Ein ähnliches Loch, ganz wichtig, ist das kulturpolitisch liberalere Ungarn. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen, dass Ungarn mal liberal war. Und dorthin reisen sehr viele Heavy-Metal-Fans aus der DDR, decken sich an einem Tag mit den Schallplatten ein und fahren dann zurück. Und dann sind diese Platten eben im Land. Und wenn die Platten im Land sind, kann man die mit Kassetten kombinieren, kopieren, weiterreichen, tauschen. Und dort entstehen eben dann diese Netzwerke. Und diese Netzwerke kann man ganz gut so als Mafia bezeichnen. Das sind so informelle, inoffizielle Verbünde, wo man sich abspricht, dass auch niemand die gleiche Platte aus Ungarn mitbringt wie der andere. Und dann kann man eben relativ schnell, und das lässt sich auch in den Akten ganz gut nachvollziehen, also innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen sind aktuelle Platten einfach in der DDR verbreitet, sind vorhanden. Diese Rückständigkeit, die man in den frühen 80ern noch so beobachten kann, die verschwindet immer mehr.
Da erinnere ich mich jetzt an eine Szene, als ich mal in verschiedene Sequenzen aus dem Film vorab reingeschaut habe, wo jemand erzählt, dass er eine Platte, die er in den Händen hatte, die einen Sprung, einen Kratzer hatte, und er wusste, wie das klingt an der Stelle, dass er die dann wiedererkannte, weil die wohl irgendwo, war es ein Radio, sogar eine Ausstrahlung gespielt wurde.
Genau, also es gab dann ab den frühen 80ern, später dann aber formaler, eine Heavy-Metal-Radiosendung im DDR-Staatsfunk. Und die Moderatoren dort mussten sich eben auch aus der Szene bedienen. Und bestimmte Platten, gerade im Berliner Raum, erreichten dann als Kopie diese Radioleute und die haben die dann ausgestrahlt und eben auch noch weiter zur Popularisierung beigetragen. Denn was im Radio ausgestrahlt wurde, konnte man ja mitschneiden.
Jetzt abschließend, für alle, die noch nie diese Musik gehört haben und sie vielleicht nicht hören werden, was lohnt es sich aus Ihrer Forschung dazu am auch Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung denn noch zu wissen?
Also aus meiner eigenen Forschung, die ja die DDR betrifft, kann man, glaube ich, vor allen Dingen etwas Neues über die DDR-Gesellschaft lernen. Insofern, als dass die Jugend dieser DDR in den 80er Jahren ohne Pop, ohne Subkulturen nicht verständlich wird. Und dort spielt eben Heavy Metal eine große, große Rolle. Sicherlich könnte man auch über Modern Talking reden oder so, aber wir haben hier es eben mit ästhetischen Extremisten zu tun. Und es ist interessant zu sehen, wie die DDR damit umging. Und dort werden meiner Meinung nach ziemlich unterschiedliche Umgangsweisen treten zutage, was ein Hinweis darauf ist, wie komplex eigentlich die späte DDR-Gesellschaft war, was häufiger übersehen wird, wenn man von einer einfachen Dichotomie oder Dreiteilung angepasste Unterdrücker und Mitläufer ausgeht. Sondern es ist doch ein bisschen zu differenzieren und dazu trägt ein Blick auf die Heavy-Metal-Fans, glaube ich, ganz gut bei.
Nikolai Okuniew vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Und Anlass für die Einblicke war der Start von Total Thrash, ein Dokumentarfilm über die Geschichte des deutschen Thrash-Metal, warum Steigerlied und Metal durchaus zusammenpassen. Hier eine der von Nikolai Okuniew erwähnten Szenen. Und der